Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Ich bin Martin und jede Woche stelle ich mir eine Frage, mit wem mache ich eigentlich den Podcast zusammen? Und jede Woche ist die Antwort eigentlich die gleiche, aber manchmal vergesse ich es.
Oh.
Aber hier ist Konstantin. Konstantin, hallo.
Hallo. Ja, du weißt es vielleicht auch nicht, aber im Hintergrund ist sozusagen läuft ein aufwendiges Bewerbungsverfahren jede Woche von neuem. wo ich das jetzt gerade sage, an einen Job, der, von dem ich dachte, dass er sehr begehrt war und den ich mal bekommen habe und wo ich dachte, ich hätte mich irgendwie gegen bestimmt so 200 Bewerber durchgesetzt oder sowas. Und dann habe ich mal, als ich die ersten Arbeitstage hatte, meinte ich dann, wie viele andere haben sich denn da noch beworben auf den Job? Und dann dieses, ja, 4, von denen hat es bei 2 terminlich nicht gepasst.
Oh.
Und dann habe ich gedacht, hätte ich das doch bloß nicht gefragt, dann hätte ich meinen Stolz behalten.
Aber die beiden anderen, also der eine andere, der dann noch kam, gegen den wurde sich ja entschieden. Also.
Genau. Genau, gegen den habe ich ausgestochen.
Aber, und das ist natürlich auch für den ein komisches Gefühl. Es war ein anderer Bewerber, aber ich habe es die Stelle trotzdem nicht gekriegt.
Ja, das stimmt. Das hält man da wahrscheinlich eher geheim und sagt dann eher, sie haben sich gegen die gesamten anderen Bewerber, da haben wir uns dann für einen anderen entschieden.
Genau. Erinnerst du dich noch, wo wir darüber gesprochen haben, dass ich so gerade Zahlen so gerne mag? Und
ja.
Ja, seit wir darüber gesprochen haben, ist jetzt die entgegengesetzte Entwicklung eingetreten, weil ich jetzt natürlich bewusst das mache. Also wenn ich jetzt die Lautstärke einstelle, dann mache ich jetzt immer absichtlich auf 13 und sowas. Einfach, weil ich so denke, ja, jetzt mache ich es mal andersrum als üblich. Also jetzt hat sich total der gegenteilige Effekt eingestellt, dass ich so denke, jetzt mit Absicht. Aber jetzt ist es wiederum in der Hinsicht eine zwanghafte Sache.
Stimmt, an der Sache hat sich nichts geändert. Es ist halt auch die Frage, besprichst du denn lieber an sich gerade Folgen als ungerade?
Naja, das ist ja irgendwie, je nachdem, welche Zählweise man nimmt, ist ja immer eine Folge gerade oder ungerade. Ne? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die Folge 509 und du hast die Folge, was ist es, 62?
Ja, jetzt ist 61.
Also
jetzt
61. Ah, ja. Okay, ja. Nee, das ist mir egal.
Das ist egal.
Also, ja, okay. Also ich bin sowieso nicht so der Typ, der die Episoden als Ganzes zählt, weil ich immer eine präzise Angabe ganz schön finde. Also ich wüsste ja jetzt nicht, zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, kennst du die Folge 68 von Familie Dr. Kleist oder keine Ahnung, von irgendeiner anderen Serie, die Folge 95 von Star Trek Enterprise oder so, würde ich jetzt nicht sagen, ah ja, das war die und die, sondern, und ich wüsste auch nicht, wo ich danach suchen soll. Sondern ich würde eher so die präzise Angabe Staffel 5, Folge 9 bevorzugen, weil man dann eben weiß, okay, nicht Staffel 5, ja, das war die Staffel und dann kann man es so ein bisschen eingrenzen und die Folge relativ schnell finden.
Okay.
Da ist es ja dann nicht so entscheidend, ob das eine gerade oder eine ungerade Zahl ist. Also die kurze Antwort ist nein.
Ja, ich wollte so ein bisschen versuchen, die Überleitung zu schaffen, dass wir jetzt bei 509 oder bei 61 angekommen sind.
Genau, also die Folge heißt Die Sache mit der Liebe. Ich habe nicht so eine schöne Anmoderation gefunden mit Die Sache mit der Liebe, darum habe ich so ein bisschen dieses Vergessen mit reingebracht. Aber ja, also ich fand die bislang, also ich fand sie ganz okay. Mhm. Es gibt eine Sache, die mich sehr, sehr gewundert hat. Da muss ich aber später Fragen stellen im Verlauf der Episode.
Oh,
aber
also
erstmal, also es gab eine gute Darbietung. Der Schauspieler hieß Horst Jansson, der den Vater gespielt hat. Den fand ich tatsächlich sehr gut. Und ja, also ansonsten müssen wir, glaube ich, dann intensiv darüber sprechen, wenn wir da reingehen in die Folge.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich mochte die Folge. Also ich fand, die hatte einen schönen Vibe. Ich fand ganz gut, dass wir Noras Familie mal kennenlernen. Und diesmal haben wir auch alle auf einmal kennengelernt. Und gleich waren fast alle ja auch sozusagen mit in den erweiterten Fluchkreis von Dr. Kleist aufgenommen. Der Großvater oder also ihr Vater nähert sich Eisenach und schon gibt es Diagnosen und angekündigte Suizidversuche. aber ich mochte es auch gerade, weil sich jetzt bei Peewee was Neues entwickelt und weil es da irgendwie so einen Wechsel gab in der gesamten Das war nicht mehr, also ich fand, es war schon vorher mehr geprägt von diesem, es war nicht geprägt davon, wie es Peewee ging, aber für mich hat es irgendwie eine Rolle gespielt. Vielleicht kann ich mich am ehesten mit seinem Charakter identifizieren und dass es jetzt diese Dreher gab. Ich mochte irgendwie die Szenen, sowohl der Gartenarbeit im Schwimmbad und sonst was. Irgendwie fand ich das ganz schön. Können wir aber auch im Einzelfall noch drauf eingehen.
Ja, machen wir. Also ich kann nur ankündigen, zu Noras Familie habe ich die meisten Fragen, aber
Oh, okay.
das klären wir gleich.
Gerne.
Steigen wir ein in die Folge 9 der 5. Staffel, Die Sache mit der Liebe. Ja, und wir beginnen am Haus Kleist, wo auch im Jahr 2014 Paul morgens immer noch einen Stapel Briefe und eine physische Zeitung aus dem Briefkasten holt. Also die physische Zeitung ist, denke ich, bei manchen Haushalten immer noch relativ etabliert, aber so, dass er wirklich so 5, 6, 7 Briefe morgens aus dem Briefkasten holt, da müsste man wahrscheinlich auch 2014 eine Woche den Briefkasten nicht geleert haben, bis so eine Anzahl an Briefen sich ansammelt. Aber naja. Und
Naja, was mir dabei, oder sag du ruhig nochmal,
nee.
weil dann, okay, was ich dann dachte, Dr. Kleist hat ja, Christian Kleist hat ja am Anfang mal gesagt, als er, es darf jetzt nicht wahr sein, dass mir der Name der Polizistin nicht, Frau Walter begegnet ist,
Remanka.
Remanka, genau, da hat er gesagt, die Polizei ist auf Zack. Wer wirklich auf Zack sein muss, sind anscheinend die Postboten. Denn ich habe noch nie, glaube ich, also dass man die Zeitung um kurz nach 7 rausholt, ja, aber dass man die Briefe rausholt um kurz nach 7,
Ich
also
sagte, es
entweder
müsste sich eine Woche angesammelt
es
haben.
müsste sich eigentlich nur angesammelt haben,
Ja,
das stimmt.
aber dann wäre es nicht nur eine Zeitung, lustigerweise, ne? Dann wären es 5 Zeitungen.
Ja, naja, oder es ist eine
Ach
Wochenzeitung.
so, ja, stimmt. Wir sehen Inge Frühstück machen und sie macht das berühmte Gericht. Jetzt können wir uns gleich darüber streiten, wie es heißt. Morgens die flache Teig-Tortilla. Und
Oh, stark.
sie wird von Paul darauf angesprochen, lecker Eierkuchen. Und Eierkuchen würde ich auch sagen, aber Eierkuchen ist, glaube ich, ein Begriff, den sagt man ziemlich ostig. Das ist ja Thüringen, von daher passt es, aber Eierkuchen sagen, glaube ich, viele Leute, die nicht Pfannkuchen sagen, weil für sie Pfannkuchen, der Pfannkuchen ist, den Rest der Republik immer Berliner nennt.
Stimmt, die alte Diskussion, ja.
Ja, also die Diskussion Berliner oder Pfannkuchen ist eine andere, aber ich fand den Begriff Eierkuchen hier sehr interessant, weil es eben wirklich der alte Begriff ist für den Pancake, der eben aus einem Eierteig angerührter Kuchen ist und hier Eierkuchen genannt wird. Übrigens Pfannkuchen finde ich deshalb interessant, weil es sagen ja immer viele so, der Pfannkuchen, der mit dem Berliner gleichzusetzen ist, wird nicht Pfannkuchen genannt, weil der andere Kuchen, der hier Eierkuchen genannt wird, der wird ja in der Pfanne gemacht. Aber was viele ja nicht wissen, ist, dass der Pfannkuchen, der Berliner genannt wird, auch in der Pfanne gemacht wird. Der wird nämlich in Öl frittiert oder gebacken. Das geht
Krass.
zurück auf ich glaube, einen Koch oder Bäcker, irgendwo in irgendeinem Krieg hat er an der Front für die Soldaten gebacken und hatte aber keinen Ofen und hat deswegen im heißen Kessel diese Kuchen dann frittiert, wie so eine Art, so auf dem Weihnachtsmarkt, diese Quarkbällchen und so. Und da ein anderer Begriff für Kessel auch Pfanne ist, zum Beispiel im Schweizerdeutschen sagt man Pfanne, wenn man einen Kochtopf meint, es ist ein Pfannkuchen, der eben in der Pfanne gemacht wird.
Wahnsinn, was ich jetzt hier wieder gelernt habe. Interessant.
Also jedes Mal, wenn jemand versucht zu klugscheißen, dass ja der Kuchen gar nicht in der Pfanne gemacht wird, kannst du jetzt ab sofort sagen, au contraire, mon frère, dieser Kuchen wird in der Pfanne gemacht.
Okay.
Hier ganz kurz sehen wir sie am Frühstückstisch sitzen, alle, und Christian muss dann aber in die Praxis und Peewee spricht Clara auf irgendwas an, was aber später, glaube ich, nicht mehr zur Sprache kommt, nämlich auf irgendeinen Artikel, den sie recherchiert. Na, wie macht sich die Journalistin oder so? Vielleicht wird das in der späteren Folge noch interessant oder ist was rausgeschnitten ist, weil das hat später gar keine Bedeutung mehr.
Naja, es ist vielleicht, ist das eine Veralberung von ihrem, also dieses Investigativ-Ding, dass es sich auf das Video bezieht. Also
Ah.
dadurch, also in der letzten Folge hat sie ja, ist ja, naja, leiden muss ich bei dem Gedanken, muss ich dazu sagen. Nein, nein, da ist ja in so einer, wie nennt man denn das?
Schlachterei ist sie, oder?
Schlachterei, Dankeschön.
Oder nee, sie sind Schlachthof sind sie.
Schlachthof, genau. Und haben da dieses Video gedreht und im Prinzip stellt Pivi das auch als neuen medialen Content sozusagen dar und stellt ja einen Journalistenpreis in Aussicht. Heute würde man das wahrscheinlich eher unter dem Begriff Aktivismus oder sowas.
Influencer oder so, ja.
Genau, aber ich glaube, der Pulitzer-Preis, den Pivi erwähnt, das ist so ein Medienpreis. Ich glaube, den bekommt man auch bei Film und sowas und Journalismus. Und von daher würde es auch durchaus passen, vielleicht.
Aber sie haben ja nichts enthüllt in der Schlachterei, ne? Die sind da rein und haben da ein Video gedreht für ihren eigenen Kanal, nicht unbedingt die Missstände von Tönnies aufgezeigt oder so.
Nee, nichts Neues, aber vielleicht, sagen wir mal, auf etwas aufmerksam gemacht, etwas beschrieben, was von dem alle wissen, aber dass sie jetzt so schockiert hat, weil sie jetzt ein paar Tomaten haben rumtanzen sehen.
Das war auf jeden Fall ein guter Moment in der letzten Folge.
Ja.
Danach sind wir in einem uns noch bisher unbekannten Gärtnereibetrieb und dort sehen wir den Mann von Nora. Und Nora verabschiedet sich von ihm und er hat allerdings ein Problem mit seinem Bein, das ist irgendwie entzündet. Und Nora stellt fest, er hat auch Fieber, obwohl er sagt, er hat nie Fieber. Den Menschen will ich sehen, der nie Fieber hat. Und Nora will ihn mit in die Praxis nehmen. Wenn er zusammenbricht, sagt sie, dann wird er auch nicht schneller fertig hier. Wir sehen auch kurz Noras Tochter Leonie. Da bin ich noch, also hier freue ich mich noch, sage ich mal, weil Leonie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich der Name war, den Nora in der Staffel, wo sie schwanger war oder vielleicht wo sie gerade entbunden hatte, gesagt hat, dass sie das Kind so genannt haben. Also da hat man dran gedacht, den Namen nochmal rauszusuchen.
Ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar würde mich mal eine Sache an dich interessieren. Ich habe dich schon mal gefragt, bei diesem Frühstück sehen wir eine Situation, wo Inge sich Kaffee eingießt, ne? Ich habe dich schon mal gefragt, wie es um Essen und Trinken und sowas am Set steht bei Filmaufnahmen. Aber wenn ich mir das angucke, ich kann mir oft gar keinen Reim darauf machen, ob gerade so ein Kaffee kann man ja schon mal trinken, wenn es so eine oder zwei Einstellungen sind oder sowas. Hast du dir die Szene mal angeguckt?
Ich habe mir die
Also klar
Szene
hast du sie
angeguckt,
angeguckt,
aber
aber
jetzt nicht in diesem Moment, aber soll ich mal, oder?
ja, mich würde nur mal interessieren, weil es gibt manchmal was, wo ich mir ganz sicher bin, dass sie nicht, es ist nicht besonders wichtig, du musst es nicht gucken, aber sozusagen, ich frage mich das manchmal so, trinkt die Person jetzt wirklich Kaffee oder trinkt sie den nicht? Kann man es erkennen? Weil manche machen es wirklich so, dass man es erkennt, dass es Quatsch ist und manche machen es so, dass ich denke, ja, kann sein, aber.
Na, oftmals sieht man vor allem bei leichten Bechern sieht man immer, dass der Becher leer ist, ne? Also, weil so, wenn jemand so einen Kaffeebecher in der Hand hat, finde ich, sieht man immer ziemlich oft, weil die damit so hantieren wie mit einem Gehstock oder mit einem Zeigestock,
Ja,
dass da
stimmt.
gar nichts drin ist.
Ja,
Ist allerdings
stimmt.
auch was bei US-Serien auch oft vorkommt.
Ich fand übrigens, finde die Stimme des Schauspielers von Hermann, von Nora, finde ich sehr synchron verdächtig. Der hat so eine schöne tiefe Stimme, irgendwie, die hat was Markantes. Ich
Das
finde, der könnte auch
stimmt.
gut Hörbuchleser oder sowas sein.
Soll ich den mal bestellen für
Sehr
Synchron?
gerne, wollte ich gerade damit so ein bisschen
Du machst
benennen.
jetzt Werbung für ihn. Warte, wir suchen noch mal raus, wie er heißt. Ich hatte ja gestern auch geguckt, aber da hatte ich nach dem Vater geguckt und nicht nach ihm. Jörn Knebel heißt der. Jörn Knebel. Ich gucke mal, ob der vielleicht schon mal was gemacht hat in der Richtung. Oh ja, der ist in der Synchronkartei drin, aber nur mit wenig. Er hat zum Beispiel in Hamburg synchron gemacht. Offenbar. Also, ja, hast du auf jeden Fall einen richtigen Riecher gehabt, der hat auch für seine Stimme schon Geld
Ja,
verdient oder mit seiner Stimme.
kann ich nachvollziehen.
Ja. wo waren wir? Genau, wir sind dann an der Praxis-Kanzlei und Anna und Christian treffen aufeinander. Er sagt, er will sich entschuldigen, wie es neulich gelaufen ist. Ich wusste hier nicht gleich, was gemeint ist, weil ich die letzte Folge schon wieder so halb verdrängt hatte. Also da geht es immer noch um diese Geschichte, dass Clara von der Polizei verhaftet wurde im Schlachthof und von Anna rausgeholt wurde. Und Anna hat Christian nichts erzählt, weil Clara nicht wollte, dass Christian von Anna erfährt. Christian will später Mittagessen, aber sie meint, sie muss in eine Videokonferenz und dann später zu einer Verhandlung. Und ja, geht ab und Nora und ihr Mann Markus kommen dann zur Praxis. Er sagt, das ist alles halb so wild. Er hat sich an der Spitzhacke gestoßen. Und Nora sagt, ihre Globuli schlagen nicht an.
Ja.
Ja, warum wohl?
Ja.
Christian kommentiert später drin, als er das Bein untersucht hat, dass das infiziert ist. Es sind Keime in der Wunde. Dadurch hat er auch das Fieber. Mit der Wunde kann er auf keinen Fall arbeiten. Er riskiert sonst sein Bein zu verlieren und das muss stationär behandelt werden. Er sagt aber, er hat eine absolute Krankenhausphobie. Und Christian willigt ein, dass wenn er verspricht, dass er vernünftig ist, dass man das dann auch anders regeln kann. Zum Beispiel, dass Nora ihn zu Hause pflegen kann, wenn Nora sich das zutraut. Und Markus sagt, alles ist besser als Krankenhaus. Und Christian sagt zu ihm, dann ist ab jetzt das Wort ihrer Frau Gesetz. Und Markus sagt, das war schon immer so. ab
Die
dieser St
Vorlage kann er sich natürlich nicht entgehen lassen.
Genau.
Ja.
An dieser Stelle, da denkt man natürlich, das wird jetzt die Folge von Markus, der doch weiterarbeitet und so. So
Ja.
wäre es jetzt normalerweise weitergegangen. Aber nein, es geht um was anderes später. In Inges Café kommt Clara mit dem Fahrrad an und hat Inges Laptop von einem Virus befreit. Und Inge kommentiert kurz, dass sie eine Internetbekanntschaft hat, die sehr nett ist, aber sie flirten nicht, meint sie. Und Clara vermutet, dass Anna und Christian wegen ihr kaum noch miteinander reden. Wenn ihre Polizeisache nicht gewesen wäre, dann hätten sie keinen Stress. Und Inge sagt ihr, sie sind erwachsen, sie machen sich ihre Probleme selbst und sie werden sie auch selbst lösen. Und wenn nicht, dann ist es nicht Claras Schuld.
Das ist so ein bisschen das Problem bei Kindern, die, glaube ich, sehr stark sozusagen nicht darüber nachdenken, dass das ja einfach nur dieser Streit ein Symptom war eines Konflikts, der eh die ganze Zeit ja brodelt, wenn jemand neu in die Familie kommt. Sondern so denkt, okay, es war nur diese eine Situation und wenn die nicht passiert wäre, dann wäre alles gut. So, das ist irgendwie so ein ganz klassischer kindlicher Gedanke, finde ich.
Ja, die Welt funktioniert irgendwie immer noch einfacher, so mit A führt zu B
Genau.
in dem Alter.
Genau.
Wir haben eine Szene mit Bernd Spengler in dieser Folge, die obligatorische. Bernd fängt Anna vor der Kanzlei ab und sagt auf die Frage, wie es geht, guten Menschen geht es immer gut. Und Anna ist gerade
Damit
in.
auch zeigt, dass er den Spruch nicht richtig anwenden kann.
Wie ist denn der Spruch?
Das heißt doch immer, schlechten Menschen geht es immer gut.
Ah, ist das
Man
so?
sagt es auch immer, schlechten Menschen geht es immer gut. Ja, es gibt immer diesen Standardsatz. Du weißt, also irgendwie weiß nicht, vielleicht kenne ich das zu sehr, weil ich es aus der Anwaltsszene kenne. Gibt immer diesen süffisanten Spruch, schlechten Menschen geht es immer gut, weißt du doch. So, ich
Ah,
weiß gar
okay.
nicht, Leute, die so süffisant auf also hat, ich weiß es gar nicht genau, wie sich das
Ja,
etabliert hat, aber
aber er sagt, guten
ja.
Menschen geht es immer gut.
Ja.
Ja, Anna ist gerade in Feierlaune und hat einen Prozess gewonnen, lädt ihn ein, mitzukommen zum Essen, aber Bernd muss Anzüge wegbringen und enger machen lassen. Angeblich nimmt er ab. Und er sagt auch, Peter hat gesagt, mittags darf er nichts essen. Wo ich mal interessiert wäre an der Logik dahinter, dass man mittags nichts essen darf. Also ich habe schon gehört, dass man abends nichts essen darf, aber mittags ist mir jetzt neu.
Stimmt, das ist mir dann währenddessen gar nicht so aufgefallen. Aber ja, naja, was natürlich sein könnte, ist, dass Peter schon ganz frühzeitig dieses 16-Stunden-Fasten,
Ah,
also es gibt doch
Intervallfasten.
diese, ich weiß nicht, wie man das, Intervallfasten, genau. Und das gibt es ja bei manchen Leuten, dass es sich dann sozusagen so zieht, dass sie, glaube ich, dann frühstücken und dann ganz lange nichts, nee, ich weiß es gar nicht, wie,
Nee, ich
nee,
glaube,
oder
da
auch
ist es
nicht, nee, es passt
andersrum,
nicht.
dass man irgendwann
Stimmt. Nee, es
sagt,
passt
ab jetzt
nicht.
darf ich essen und dann darf man essen, aber eben irgendwann relativ früh am Abend muss man aufhören und dann erst wieder am nächsten
Ja,
Morgen.
stimmt. Stimmt, hat keine Logik.
Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendeinen Fitnessplan, der beinhaltet, mittags nichts zu essen, aber also ich kenne mich da jetzt eh nicht so aus, aber wer weiß. So, also. Bernd sagt, er hat auch einen Termin, alles zum Wohle der Stadt, und sie verabschieden sich. Paul und Peavy sind im Spaßbad, und weil wir gleich die Szenerie wieder verlassen, ist der einzige Stichpunkt, den ich hier habe, Paul und Peavy sind im Spaßbad, drei Bikini-Damen.
Darauf hast du also geachtet.
Und die
Ja, die
Kamera
spielen ja gleich noch
auch,
eine
zu meiner
Rolle.
Verteidigung.
Ja, stimmt.
Also die Kamera zeigt uns drei hübsche Mädchen im Bikini, die Peavy
Die
angucken.
gleich noch eine Rolle spielen, ja.
Genau. Und dann sind Nora, Christian und Markus bei den Manns zu Hause. Und sie haben Noras Vater Friedrich angerufen, der war Landschaftsarchitekt und kann bei Markus Auftrag helfen. Denn Markus Auftrag sind 200 Bäume für ein Einkaufscenter zu machen. Den Auftrag, den er jetzt nicht machen kann, weil er eben krank ist. Und an die Infusion hängt Nora noch einen Traumfänger aus dem Nora-Koffer für ihn, damit alles wieder gut wird.
Natürlich.
Dann sind wir wieder im Spaßbad und Peavy macht eine Bombe vom Turm und die Bikinis finden ihn süß, kommentieren das und
So werden die jetzt mittlerweile schon bezeichnet, lediglich auf ihr Kleidungsstück.
und eine von den Bikinis kommt dann an und spricht Peavy an. Sie heißt Anke und sie sagt, du warst mal in meiner Parallelklasse, wir hatten Kunst zusammen. Also hatten sie jetzt Kunst zusammen oder waren sie in der Parallelklasse? Ich weiß nicht.
Ja, gibt es das nicht manchmal, dass sich sozusagen Parallelklassen auch mischen? Das war, glaube ich, wenn es mal so, nee, was ich noch weiß, ist, manchmal gab es das, dass, wenn Lehrer ausgefallen sind, Lehrerinnen, dass dann irgendwie es dann hieß, okay, dann geht irgendwie 10 Schüler gehen dann mit zu der und 10 Schülerinnen irgendwie zu der anderen Parallelklasse. Und das war was ganz Besonderes, weil man natürlich so diese ganze Klassenlogik gar nicht kannte.
Das
Aber
stimmt
es
schon, aber
passt
nicht
trotzdem nicht.
dauerhaft. Ne? Also das würde dann ja bedeuten, sie hatten ein einziges Mal Kunst zusammen oder so. Eine
Ja,
Stunde.
ne, das wäre natürlich zu krass, wenn sich das so gemerkt hätte. Ja, stimmt, ist unlogisch, ja.
Also
Aber die Szene wird noch
es ist
unlogischer.
ja, es ist ja auch, also es ist möglich, dass sie später Kunst zusammen hatten, als sie nicht mehr in Klassen waren, sondern in Kursen. Aber so wie es hier gesagt wird, du warst in meiner Parallelklasse, wir hatten Kunst zusammen, es ist irgendwie ein komischer zusammenhängender Satz. Und sie
Stimmt.
sagt außerdem noch, sie war früher in ihn verknallt. Und Peavy erkennt sie dann von früher und Anke erzählt, sie besucht gerade ihre Eltern, aber ist bald in Portugal für ein Praktikum. Muss dann auch los. Es ist irgendwie, ich glaube, das war in der Szene, wo er sie fragt, was sie so macht und sie erzählt, was sie so macht und sagt dann, und sagt dann, und was machst du? Ach so, aber ich muss los. Also gar nicht seine Antwort abwartet.
Und du?
Ich
Ich muss leider los, aber ruf mich doch an.
Aber er soll anrufen, sagt sie und schreibt mit einem Edding die Telefonnummer auf seinen nassen Arm. Also sehr gut, dass es geklappt hat mit der Telefonnummer später.
Naja, und ich meine, also da stellt sich für mich die große Frage, wieso nimmt man ins Schwimmbad ein Edding mit? Also ist doch, warum? Es gibt gar keinen Grund. Also wenn jemand einen normalen Stift hätte, fände ich das nachvollziehbar, weil keine Ahnung, kann ja sein, dass jemand sagt, okay, ich nehme noch ein Buch mit und dann natürlich unterstreiche ich mir gerne Sachen oder schreibe Tagebuch oder whatever. Aber ein Edding macht nur Sinn, wenn ich Vandalismus plane, also wenn ich Lust habe, in
Ja.
die Bänke oder sowas was zu schreiben.
Ja.
So, das hat keine Logik. Das Zweite ist, dass sie ihn fragt und dann nicht mal Zeit für die Antwort hat. Und die dritte, also sie sagt, ich kann es ja jetzt mal ganz kurz nachmachen, und du so, ja, du, ich muss leider los. Also sozusagen, er hat wirklich ein Zeitfenster, also der Elevator-Pitch ist hier eine halbe Sekunde. Also die hat er nicht genutzt. Und das Lustige ist ja, dass sie dann geht und sich anscheinend von ihren Freundinnen gar nicht verabschiedet, obwohl sie vorher ja sozusagen sagt, hey, ich kenne den, und dann geht sie auf ihn zu. Also
Ja.
sozusagen, sie verhält sich. Also ich wäre da so ein bisschen, also Piwi kann man ja klar sagen, Piwi sagt ja ganz süß dann, ah, und ob ich mich melde, und dann sagt Paul auch, hey, warum guckst du dich so an und warum grinst du so bescheuert und so, und dann gehen sie halt Eis essen. Aber ich hätte gedacht, okay, irgendwas stimmt doch nicht bei
Ja,
der.
die Szene ist etwas unkomisch, nee, unlogisch oder komisch,
Unlogisch,
ja.
ja, genau.
Also in sich.
Ja.
Ja, Noras Vater kommt an, Nora öffnet ihm und er nennt seine Enkelin kurz Lena, dabei heißt sie Leonie, und er fragt, hat er das nicht gesagt? Und er sagt, er ist froh da zu sein, denn seit Annelieses Tod fällt ihm in Erfurt die Decke auf den Kopf. Ja, jetzt können wir schon mal einsteigen in die Nora-Mann-Familiengeschichte. Seit Annelieses Tod fällt ihm in Erfurt die Decke auf den Kopf. Es ist Noras Vater. Wir kennen ja Noras Mutter. Wir haben ja Noras Mutter gesehen in einer Folge.
Ja, stimmt.
Und zwar in der Folge, habe ich nochmal rausgesucht, 313, also Folge 13, Staffel 3, Zerreißprobe. Und da hatte sie beginnende Parkinson. Und das war eine, ja, das war, ich habe das damals kritisiert, weil es war eben in Ansätzen eine Parkinson-Story. Sie hatte ja dann auch, sie war ja auch Künstlerin, so Malerin oder so, und hatte dann Angst, dass sie irgendwie nicht mehr malen kann, weil sie dann zittrige Hände kriegt und alles. Und das ist dann so geendet. Und ich hatte damals, habe ich jetzt extra nochmal gehört, gesagt, ich finde es nicht gut, dass man das so anfängt, aber nicht zu Ende bringt. Dadurch, dass dann eben die Mutter nicht mehr vorkommt. Das haben wir ja dann damals rausgesucht, dass diese Mutter nicht mehr vorkommt. Und ja, dann hat man eben sich mit der Story im Grunde gar nicht groß beschäftigt. Hör mal, was ich damals gesagt habe.
Gut, man kann es natürlich vielleicht in Erzählungen lösen, also dass dann irgendwie Nora sagt, ja, meiner Mutter geht's besser oder meine Mutter ist leider gestorben oder wie auch immer. Aber das ist natürlich nicht so schön, wie diese Geschichte zu zeigen, als sie einfach erzählen zu lassen von Figuren in Nebensätzen. Wie wir es ja bei Familie Dr. Kleist haben. Wahrscheinlich ist die nächste Staffel, die nächste Folge dann irgendwie so, Christian geht zu Nora und sagt, na, ich habe sie ja lange nicht mehr gesehen, seit ihre Mutter gestorben ist oder so. Also so im Nebensatz. So.
Respekt, Martin, Respekt. Herzlichen Glückwunsch.
Aber jetzt noch mal kurz zurück zu der anderen Folge. Damals hieß die Mutter Sabine Mann.
Ja.
Seit Annelieses Tod fällt mir in Erfurt die Decke auf den Kopf. Wer ist Anneliese?
Ah. Ja. Boah. Ja,
Ich sage dir, es bleibt nicht die einzige Ungereimtheit.
okay, wir merken uns mal das. Ja.
Nora kommentiert noch, er hat abgenommen, also der Vater, aber er meint, ja, er hat manchmal irgendwie so ein bisschen Darmprobleme. Christian und Michael steichen einen Zaun, Piwi muss los, meint er, in 30 Minuten ist er zu einem Konzert verabredet und Paul erzählt den anderen vom Mädchen im Schwimmbad. Clara hat ganz viele Fragen und Piwi sagt zu Clara den Satz, identisch wie Anna zu Bernd vor 3 Folgen, bist du die spanische Heilige Inquisition?
Wer bist du denn? Die spanische Heilige Inquisition?
Bist du die Heilige Inquisition oder was?
Stimmt.
Autor dieser Folge und auch der anderen Folge ist Markus Meyer, der offenbar den Satz "Bist du die spanische Heilige Inquisition?" so geil fand, dass er dachte, den verwende ich nochmal.
Ja, da hat er sich selber bestimmt sehr viel gelobt.
Ja.
Ja, gut beobachtet.
Ja. Piwi kommt dann später zu dem Jazzkonzert, aber das fällt aus wegen Krankheit. Fällen immer, also Konzerte in Eisenach stehen unter keinem guten Stern immer, ne?
Ja, vielleicht war es wieder Herr Hauber.
Ja, genau, Max macht jetzt auch noch Jazz. Aber Anke ist dennoch da und sie treffen sich und sie möchten ein Bier trinken gehen. Friedrich und Markus besprechen an einem anderen Tag die Gärtnereiarbeiten, die zu machen sind. Markus hat so ein paar Anweisungen, die den Rhododendron nicht noch wässern und alles bitte rund und identisch trimmen. Und Friedrich meint, ja, das ist ja nicht so viel, das schreibe ich mir jetzt nicht extra auf. Und er soll auch noch, sagt Markus, Leonie abholen vom Kindergarten, nämlich Punkt 17 Uhr, da ist der Kindergarten immer ein bisschen penibel. Und Friedrich sagt, er wird das Kind schon schaukeln und etwas riecht verbrannt. Aber Markus sagt, er hat nichts auf dem Herd und Nora ist auch schon weg. Und die Szene endet tatsächlich mit dem pointierten Satz, Markus Meyer, nochmal kurze Erwähnung, oh mein Gott, meine Eier. Also ich meine, der Schauspieler, der macht daraus tatsächlich etwas, das nicht so albern klingt, wie ich es jetzt gesagt habe. Er steht auf und es ist klar, es sind Eier gemeint, die er sich auf dem Herd macht, aber dadurch, dass es der letzte Satz der Szene ist. Es ist schon sehr gewagt. Also auf dem Papier, wenn ich das auf dem Papier gelesen hätte, hätte ich als Schauspieler gesagt, okay.
Was dir immer so alles auffällt, noch so Anwendungen, wie man Sachen interpretieren kann. Respekt.
Nora ist in der Praxis, Christian kommt dazu und hat den Laborbericht ihres Mannes, die Entzündung klingt ab, er hat auch kaum noch Schmerzen, sagt Nora. Und Christian fragt, wie er den Tod ihrer Mutter verkraftet hat. Also hier nochmal wichtige Informationen. Ihre Mutter, also das heißt, es ist nicht irgendwie so, dass der Vater eine andere Frau hat, die Anneliese heißt, sondern hier wird gesagt, es ist Noras Mutter. Wie gesagt, warum heißt sie hier Anneliese und warum in der anderen Folge Sabine? Nora hat sich zu Beginn Sorgen um ihren Vater gemacht, als ihre Mutter gestorben ist. Sie hatten noch so viele Pläne fürs Alter. Also wie gesagt, ne, wir haben etabliert, sie hatte Parkinson, aber gut. Sie hatten noch so viele Pläne fürs Alter. Aber wenigstens waren sie noch zusammen in Mexiko. Und nächste Frage wäre natürlich, wo war Friedrich eigentlich in der Folge mit Noras Mutter? Also ich weiß gar nicht mehr genau, ob damals irgendwas gesagt wird über ihren Vater. In der anderen Folge, wo Noras Mutter auftaucht.
Ja.
Ob da irgendwie gesagt wird, mein Vater ist nicht da oder keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass der erwähnt wurde, aber ich weiß es noch nicht. Ja.
Wir sehen kurz, wie Friedrich sich um die Pflanzen kümmert, recht wild umherschneidet und Clara kommt nach Hause, braucht Eistee, Mathe war krass heute und Piwi kommt auch herein und Clara will versuchen, dass Anna und Christian wieder zueinander kommen, damit die beiden wieder miteinander reden. Sie sagt, sie will sich ja nicht einmischen, aber wir könnten ja ein Candlelight-Dinner organisieren. Was, glaube ich, eine andere Definition für einmischen ist.
Das ist wahr. Was mir auffällt, ist, dass Clara mir die ganze Folge über total krank vorkommt. Also die klingt total erkältet.
Ne? Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja. Heutzutage würde man wahrscheinlich, oder 2020 wäre man so nicht ans Set gekommen.
Stimmt.
Aber damals
war es noch. Stellt sich ja die Frage, hat sich denn der Vater der Familie ordentlich gekümmert um seine Tochter?
Du meinst Christian?
Muss er da nicht erstmal, er will die Leute ja dann doch immer lieber noch im Krankenhaus behalten und noch ein EKG machen und sowas.
Genau. Ist ja auch schon jemand mit Läusen und mit einer Schramme vom Fahrrad mit ihm zu ihm in die Praxis gekommen, also.
So, genau.
Ja, wann war eigentlich deine letzte Tetanus-Impfung?
Genau.
wir sehen Friedrich wieder arbeiten und der Blick der Kamera fällt auf die Uhr. Es ist 16:45. Also er hat vergessen, das Kind abzuholen. Und Leonie wartet am Kindergarten vergeblich. Und von dem peniblen Kindergarten wird Nora dann auch auf dem Handy angerufen. Sie fährt sofort los, sagt sie. Und da Friedrich das Auto hat, erklärt Christian sich bereit, dass er sie zum Kindergarten fährt. Also das ist jetzt ja auch schon nach Feierabend. Also das ist jetzt nicht mitten in der Praxiszeit, dass sie jetzt da einfach abdüsen, sondern am Ende der Tagesschicht. Und später kommen sie bei Nora zu Hause an mit Leonie und auch Friedrich kommt gerade mit dem Auto an und Nora fragt, wo er war. Er hatte gedacht, sie holt Leonie ab, aber haben sie sich irgendwie missverstanden und er meint, da rieselt wohl doch schon ein bisschen der Kalk. Finde ich ganz gut. Den muss ich mir merken, wenn ich mal später alt bin, dann sage ich auch, da rieselt wohl doch schon ein bisschen der Kalk.
Ja, der Autor macht hier sozusagen mehrere Sprüche.
Aber der war gut. Also die heilige Inquisition brauche ich nicht nochmal, aber da rieselt der Kalk, finde ich gut. Ja, und sie fragt, ob alles in Ordnung mit ihm ist und er meint, man wird ja mal was vergessen dürfen. Wir sehen Clara und Michael kochen und Christian kommt nach Hause, freut sich auf den gemeinsamen Kochabend und Clara fragt, ob Anna auch kommt, aber Christian sagt, nein, die hat noch Klienten. Piwi kann nicht mitessen, sagt er, denn er hat eine Verabredung. Und Paul sagt, Piwi ist verliebt und sie formen die berühmten Thüringer Klöße. Nora kommentiert später Markus' Wunde, die sieht schon viel besser aus. Und Friedrich kommt mit Fotos von den Bäumen, die er getrimmt hat und zeigt sie Markus ganz stolz, dass er das alles geschafft hat. Und er sieht auf den Bildern auf dem Handy verschiedenste Figuren. Also Friedrich hat einen Vogel getrimmt und ein was auch immer. Und Markus ist völlig entgeistert. Er hatte doch gesagt, er muss alle exakt gleich machen, nämlich rund. Und schreit Friedrich an. Das glaubt er jetzt nicht. Er hat ihm extra noch gesagt, er soll es sich aufschreiben. Und Friedrich sagt, das war ein Missverständnis, kein Grund, so laut zu werden und mich als senilen Trottel darzustellen. Und Markus meint, der Auftrag ist versaut. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Kunde wollte. Und ja, er wird doch nicht hoffentlich auch noch den Rhododendron gewässert haben. Und das ist für Friedrich zu viel. Er sagt, ich wässere doch keinen Rhododendron, bei dem die Erde noch nass ist. Also, oder Orchideen ist es, glaube ich, ne? Orchideen.
Welche Ideen, ja.
Ja, Orchideen. Also stürmt nach draußen und Nora fragt, was ist denn los? Ein Missverständnis ist ja okay, aber er hat eine ganze Reihe von Sachen vergessen. Und Markus würde gerne einen Schnaps trinken, aber Nora meint, er nimmt Antibiotika. Das geht leider nicht. Dann sind wir kurz bei Familie Kleist. Die fand es lecker. Zitat, fast wie beim Italiener. Jetzt würde mich schon interessieren, welcher Italiener Thüringer Klöße macht.
Ja.
Aber gut.
Krass, was du immer alles sozusagen aufmerksam bemerkst. Ja, vollkommen richtig.
Wer weiß.
Luigi, ich hätte gerne einmal die Thüringer Klöße.
Soll ich mal gucken, was Thüringer Klöße auf Italienisch heißt. Das ist so ein ganz schöner italienischer Begriff, wenn man mal hier übersetze. Deutsch, Italienisch. Thüringer Klöße. Gnocchi della Thuringia.
Na, das klingt doch immer wieder ganz anders, ja.
Ah, Thuringia wird es ausgesprochen. Gnocchi della Thuringia.
Noch besser, ja.
Also, sie haben Gnocchi gemacht. Gut, Clara ruft Anna mit Christians Handy an und möchte sich morgen Nachmittag treffen. Anna sagt, sie hat Zeit und der Treffpunkt ist der Garten vom Bachhaus. Ganz kurz sehen wir, wie Piwi mit Anke ein Glas Rotwein trinkt und dann sehen wir ebenfalls ganz kurz, wie Michael Rosalie und Paul ins Bett bringt, kurioserweise aber ins Gleiche. Auch hier wieder Pedanterie. Warum? Sie wohnen ja nur eine Etage weiter drüber. Also entweder wollen die beiden Kinder unbedingt im gleichen Bett schlafen.
Ja, das kommt ja schon manchmal vor,
Ja?
oder? Das, ja, das
Also ich
halte ich
hatte
gar
das
nicht.
nicht. Aber wer weiß. Okay, also sie gehen ins gleiche Bett. Und dann sehen wir Piwi und Anke noch durch die Stadt gehen und in der Natur unter einem Baum. Zitat Amazon, kommt es zu einem ersten zaghaften Kuss und es wird Nacht und dann ist wieder Tag und wir landen bei Friedrich, der an der Kirche entlang geht und auf dem Friedhof ist und desorientiert scheint. Und Christian radelt vorbei und sieht ihn und ruft, Herr Mattes, was machen Sie denn hier? Und hier ist die nächste sehr, sehr seltsame Familiensituation. Sein Nachname, Mattes. Weil Nora Mann, Sabine Mann, wieso heißt er anders?
Aber das könnte man, also bei meiner Familienkonstruktion kriegst du das auch hin. Also das ist, wenn die Eltern sagen, wir behalten unseren Namen, das ist dadurch, dass ich das kenne, ist es für mich normal.
Okay, wir kommen später nochmal dazu, sage ich dir.
Okay.
Er sucht Annelieses Grab, sie haben es verlegt, meint er. Christian schlägt erst einmal einen Praxisbesuch vor, beziehungsweise sagt, er bringt ihn zu Nora. Und sie kommen in die Praxis, sie war schon besorgt. Er meint, er ist durch den Wind, er hat das Grab gesucht, aber er weiß ja, dass sie in Erfurt liegt. Und Christian schiebt vor, dass er mit Nora mal kurz Hausbesuche besprechen will und sie lassen Friedrich kurz warten und sie gehen rein und Christian sagt, mit ihrem Vater stimmt irgendwas nicht und Nora sagt, er hat plötzliche Aussetzer. Christian meint, plötzlich könnte darauf hindeuten, dass es eine schwere Erkrankung ist, muss nicht unbedingt Alzheimer sein, aber wir sollten ihn untersuchen. Und etwas später untersucht er ihn dann. Friedrich erzählt beiläufig von Mexiko, es war die schönste Reise seines Lebens, die letzte mit seiner Frau, er kann sich noch an jedes Detail erinnern, und auch wie sie zum Beispiel, als er krank war, ohne Spanisch zu sprechen, in einem winzigen Ort einen Doktor für ihn organisiert hat. Christian fragt, was für eine Krankheit das war. Friedrich sagt, es war Montezumas Rache. Er hat immer noch ab und zu Durchfälle bis heute, aber Mexiko ist 5 Jahre her, das kann ja damit nichts zu tun haben. Christian kriegt einen Anruf von Clara, sie möchte spazieren gehen und er soll ins Bachhaus kommen. Und er sagt, ja, ich komme später, bin gerade mitten in einer Behandlung. Und Friedrich kommentiert kurz, das ist mein Pulli. Christian, also ich liebe es ja immer, wenn Leute eine Antwort geben, die wie eine Frage ist um die Frage zu diskreditieren. Also er sagt hier, das ist mein Pulli. Und Christian sagt, ja. Also so dieses fragende Ja, womit man quasi sagt, ja, ich verstehe aber die Frage nicht. So. Das, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie immer lustig. Christian sagt, wir müssen die Laborergebnisse abwarten und bis dahin einige Tests machen, seine zeitliche und räumliche Orientierung. Friedrich fürchtet sich ein bisschen vor dem Ergebnis der Tests und fragt, ob er dement sein könnte. Dann später sind wir bei diesem Bachhaus und Anna kommt dahin und trifft Christian. Und sie haben beide einen Anruf von Clara bekommen und in einem Kühler steht auch Sekt bereit. und es hat also nicht viel mehr gebraucht, als dass sie sich mal wieder treffen, dass es zum versöhnenden Gespräch kommt. Denn Christian sagt, es tut ihm leid, er war sauer auf sie und auf Clara und hat sich Sorgen gemacht. Anna versteht das. Christian sagt, es geht nicht, dass er als Letzter erfährt, wenn seine Tochter auf der Polizeiwache sitzt. Anna sagt, es wird noch öfter passieren, dass er was als Letztes erfährt. Und Christian wirft ihn vor, ja, weil ihr mir alles verheimlicht. Aber Anna, du bist meine Partnerin und ich erwarte Loyalität. Und Anna erwidert, wem gegenüber erwartest du Loyalität? Clara bittet mich zu schweigen, dann muss ich das ja auch tun. Das versteht er nicht, denn dann hat das keinen Sinn mit uns. Es ist nicht leicht, es allen recht zu machen, aber sie will auch nicht an zweiter oder dritter Stelle stehen. Und Christian sagt die deeskalierenden Worte, du musst auch nicht an zweiter oder dritter Stelle stehen, ich liebe dich. Damit ist dieses Gespräch beendet. Nein, also es ist noch nicht ganz beendet. Er sagt, gibst du uns eine Chance? Und Anna sagt, ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl, oder? Und Christian sagt, das hört sich ja furchtbar an. Anna sagt, heißt nur, dass ich dich liebe. Ich liebe dich auch, sagt Christian. Anna fragt, Frieden? Und Christian, mal sehen. Wurde hier irgendwas geklärt?
Nein, im Gegenteil, es hat sich sozusagen der Konflikt eigentlich noch weiter verschärft. Also dieses, weil ihr, also das ist interessant, dass er der Person, die neu in die Familie quasi reinkommt und die, also Anna hätte ja hier alles mögliche Recht zu sagen, es gibt ein ihr und es gibt ein ich. Und dass Christian das so umdreht und weil einmal, muss man betonen, im guten Willen, ihm was nicht gesagt wurde, wird ihr vorgeworfen, dass sie zu dem ihr gehört, das alles verheimlicht. Also, und auch so Begriffe wie Loyalität und so.
Ja.
Oh, das klingt für mich ein bisschen nach so einer, das können für mich Politiker sagen, die irgendwie in einer schwierigen thematischen Auseinandersetzung sind und Mehrheiten organisieren müssen oder sowas. Aber weiß nicht, ein Mann zu seiner Frau.
Ja, du hast mich ja mal gefragt, ob Christian ein Patriarch ist und da hast du, glaube ich, als Definition mitgehabt, dass der Loyalität erwartet. So.
Ja, stimmt.
Das ist übrigens ein Wort, was mir auch schwer über die Lippen geht. Loyalität. Und da habe ich so gedacht, naja, weiß ich nicht, aber hier ist es ja nun wirklich so, ne? Also ich erwarte Loyalität und dass mir jemand alles sagt und so. Und vor allem, wie gesagt, es wird nichts geklärt. Am Ende ist ihre Reaktion ist schon, es hat keinen Sinn mit uns und sie will nicht an zweiter oder dritter Stelle stehen und er sagt dann nur, ich liebe dich. Und dann, naja, dann ist ja alles okay. So, es wurde nichts geklärt.
Ja, voll. Also,
sie haben sich gegenseitig ihre Probleme aufgetischt, dann hat er gesagt, er liebt sie und dann ist alles vergessen.
Ja.
Also er wird mal wieder vom Haken gelassen als Figur. Und das ist doof.
Also genau, es müsste geklärt werden, wenn jetzt die gleiche Situation nochmal vorkommt. Gibt es dann wieder Streit, wenn Anna sich genau so nochmal verhält oder ja oder nein? Und da müssten sie, also es müsste auch eine lange Diskussion sein. Mich hätte mal interessiert, ob der Sekt noch angerührt wird.
Vielleicht haben sie den noch gar nicht gesehen.
Ja, das kann auch sein.
Später freuen sich irgendwelche anderen Leute denn. Christian kommt wieder in die Praxis nach diesem klärenden Gespräch und Nora will noch etwas meditieren. Markus geht es besser. Sein Kunde gibt ihm mehr Zeit. Also auch der Auftrag ist gerettet. Sie setzen sich kurz und Nora fragt Christian, was, wenn es wirklich Alzheimer ist? Wie werden wir dann unser Leben organisieren? Christian meint, es ist dann eine große Herausforderung, das Leben wird sich ändern. Nora meint, er wird dann bei uns wohnen. Aber Christian meint, die Pflege ist allein nicht zu leisten von einem Alzheimer-Patienten, da brauchen sie Hilfe von außen. Und Nora ist traurig oder blickt unheilvoll in die Zukunft und fragt, er war immer so interessiert an allem, was ist denn, wenn das jetzt alles verschwindet? Später sehen wir, oder parallel dazu sehen wir Friedrich und Markus zu Hause sitzen und Friedrich entschuldigt sich bei Markus, dass er so eine Last ist. Und Markus sagt, das bist du nicht, Kopf hoch. Und Friedrich hat einen kleinen Monolog, als er sagt, in seinem Alter bleiben Zipperlein nicht aus. Wenn du mit 60 aufwachst und dir tut nichts weh, dann bist du tot. Aber im Kopf, wenn da was nicht stimmt, das ist das Schlimmste. Davor hat er sich immer gefürchtet, dass Markus ihn so an, so genau, er sagt, dass Markus ihn so angefahren hat, das hat er schon vergessen. Hat alles ja auch seine Vorteile.
Das ist ganz süß, finde ich, wie er das so sagt. Ja, ne? Ja. Also ich finde, es gibt diesen, also ich meine, Alzheimer ist wirklich eine der krassesten Krankheiten, finde ich, die es so gibt. Und ich finde den Alzheimer-Witz, der so einen Bart hat, mit diesem das Vorteil hat, wenn man immer neue Leute kennenlernt, den finde ich auch unlustig. Aber so er es jetzt hier verarbeitet, finde ich, ist es niedlich.
Ja, also ich weiß nicht, es gibt ja wenig... wenig Humor wahrscheinlich im Zusammenhang mit Alzheimer. Mhm. Aber wenn halt Patienten, die davon betroffen sind, Gag machen, ich glaube, das würde mich als Beteiligter auch irgendwie freuen. Mhm. Dass man wenigstens ein bisschen irgendwie noch merkt, okay, da ist auch noch ein bisschen Selbstironie irgendwie und so.
Ja.
Ja, Christian liest Paul abends noch vor, kriegt dann eine SMS von Anna, wo drin steht, ich vermisse dich. Und Piwi ist auch am Handy, hat Bilder von Anke und sagt zu Christian, er glaubt, er ist verliebt. Christian schaut die Bilder kurz an und sagt, wow. Das ist auch eine interessante Art, wenn dein Vater so die Freundin des Sohns kommentiert mit, wow, hast du dir denn da gegabelt?
Hatten wir da nicht schon mal was? Hatten wir da nicht schon mal was mit irgendwem? Irgendwas, wo hatten die doch schon mal die Kinder kommentiert, hier Johannes und Christian, die hatten doch auch schon mal irgendwas.
Ja, genau, das war, als Pivi irgendwie zum Tenniscamp wollte dann sagt er irgendwie, ja, da sind eigentlich fast nur Mädchen und dann Johannes und Christian, ja, wir kommen auch mit.
Unangenehm.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, Christian fragt ihn, mag sie dich auch? Und Pivi sagt, er glaubt schon, aber er weiß nicht, wie sehr. Christian sagt, finde es raus und schön, dass es dir wieder besser geht. Und Pivi fängt noch an, über sie zu schwärmen, dass sie toll ist, offen, direkt, selbstbewusst und einfach anders als andere. Aber Christian ist im Hintergrund schon weggegangen und Pivi redet mit sich selbst.
Ja, wusste ich nicht, also ist ja, kann man jetzt Christian nicht so zum Vorwurf machen, weil er beendet das Ganze ja schon so ein bisschen mit so einem find's raus und dann...
Ja.
Lass das, ne? Ja.
Dann sind wir wieder in der Praxis an einem anderen Tag und Christian macht die Tests mit Friedrich. Erstmal gibt es ein paar allgemeine Fragen nach seiner Erinnerung und mathematische Dinge. Christian fragt ihn zum Beispiel, was für ein Wochentag ist, was für eine Jahreszeit ist, in welcher Stadt er sich aufhält und welches Jahr ist. Und die ersten paar Sachen sind noch richtig, aber in der Stadt stolpert er einmal kurz, da sagt er erst, er wäre in Erfurt, aber fällt dann ein, nein, nein, ich bin ja in Eisenach. Und bei vor allem stutzt er, welches Jahr ist und überlegt und fragt dann so oder antwortet fragend 2008, was also völlig falsch ist. Und er soll sich drei Begriffe merken, Auto, Uhr, Ente und die dann wieder aufzählen. Und das gelingt ihm erst im zweiten Anlauf, Auto, Uhr, Ente. Und ja, also er besteht nicht so wirklich diese Tests oder was heißt besteht, also er... Die Tests kommen fördern zutage, dass da ein bisschen was im Argen liegt.
Kennst du den Test, den man macht, der so sehr aussagekräftig ist bezüglich Alzheimer?
Nee.
Was man da, das ist, dass man mit dem, dass man sagt, zeichnen Sie mal eine Uhr. Und da kann man, also es gibt eine sehr bewegende Dokumentation über Rudi Assauer, den ehemaligen Manager von Schalke 04, der auch an Alzheimer erkrankt ist und mittlerweile gestorben ist. Und da haben die mal sozusagen mit der Zeit einfach gezeigt, wie sich seine Uhren verändern. Und am Anfang war das irgendwie so, gab es eine gewisse Konsistenz, auch sozusagen mit dem, was da ungefähr in welchem Verhältnis zueinander steht. Und irgendwann, das waren wirklich, war eine sehr ergreifende Szene, weil du sahst irgendwann diese Uhr und dann sahst du oben eine 987 und darunter war, und dann war links unten noch 20 Uhr oder sowas. Und anscheinend ist die Uhr irgendwie auch so, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich kenne mich ja wirklich mit der Thematik nicht aus, aber das ist irgendwie anscheinend immer so ein Parameter, ob die Leute da sozusagen konsistente Gedankenkonstrukte erzeugen können.
Ja, es ist natürlich auch eine Sache, da gibt es einerseits die Form der Uhr, dann eben auch die Zahlen, die richtige Reihenfolge haben müssen und dann aber auch, wo sind die Zahlen auf der Uhr? Da sind natürlich mehrere Sachen, die man im Kopf miteinander verknüpfen muss, also wahrscheinlich eine gute Herausforderung.
Ja.
Sozusagen was, über das man im Alltag gar nicht so nachdenkt, dass man da verschiedene Gehirnwindungen benutzen muss, aber wahrscheinlich in so einem Test wirklich ganz gut, ja.
Ja.
Später befragt Christian Michael nach seiner Meinung wegen Friedrich und der sagt, es ist evident, aber Christian verwundern die Verdauungsstörungen und sie kommentieren auch noch kurz einen Eisenmangel. Michael meint, sie können auch noch einen Kernspin machen, aber Christian deutet an, er hat noch eine andere Idee und die Szene endet, ohne dass wir die andere Idee hören. Friedrich sehen wir in der Gärtnerei arbeiten und er wiederholt immer wieder die drei Begriffe Auto, Uhr, Ente, Auto, Uhr, Ente. So schwer kann es doch nicht sein, meint er und hat hier anscheinend auch keine Probleme, sich an die drei Begriffe zu erinnern. Und dann sehen wir Christian Markus den Verband abnehmen. Er meint, es sieht ganz gut aus, morgen kann er mit der Belastung vorsichtig wieder beginnen. Markus fragt nach Friedrich, wie der Test gelaufen ist und Christian sagt ganz ehrlich, er ist durchwachsen gelaufen und häusliche Umgebung ist momentan das Beste für Friedrich. Markus meint, da müsste Nora aufhören zu arbeiten. Und Christian sagt, wollen wir es nicht hoffen, dass es soweit kommt. Etwas später sind Christian, Paul und Rosalie in einem Zelt, aber es regnet draußen, daher zelten sie im Wohnzimmer. Christian will noch ein Buch holen und trifft Clara beim Zelt verlassen. Und Clara sagt, sie fährt mit Lauri schwimmen. Hier wären ja für mich als Eltern jetzt die Alarmglocken angegangen, wenn mir meine Tochter sagt, sie will im Regen schwimmen gehen.
Ja.
Aber egal, das ist nicht.
Nein, sie hat sich einen Vorschuss erarbeitet, dadurch, dass die letzte Mathe-Arbeit so gut gelaufen ist.
Danach war sie allerdings festgenommen worden.
Auch wahr, ja. Das stimmt.
Christian dankt ihr auf jeden Fall für das Picknick, das sie organisiert hat mit Anna und sagt, manchmal braucht man einen kleinen Schubs. Nächstes Mal, wenn sie ein Problem hat, dann soll sie aber einfach gleich zu ihm kommen. Und Clara sagt, mal sehen. Nora bietet Friedrich zu Hause ein Glas Weißwein an und sagt, es wird schon werden. Aber Friedrich fragt, was, wenn nicht? Und Nora sagt, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Aber es ist ja alles noch gar nicht klar. Friedrich sagt, der Test war furchtbar, sein Kopf spielt ihm Streiche, das erträgt er nicht, er kann sich nicht auf seine eigene Wahrnehmung verlassen, er weiß nicht, wann ist er klar und wann nicht, was ist, wenn er irgendwann seine eigene Familie nicht mehr erkennt. Und Nora sagt, wir sind deine Familie und wir lassen dich nicht im Stich, egal was passiert. Und Friedrich sagt, er möchte niemandem zur Last fallen, das hat er immer gesagt und daran wird sich auch nichts ändern. Christian klopft nachts dann bei Michael oben und fragt, ob das Labor noch besetzt ist und er muss dringend einen DNA-Nachweis machen. Und Michael fragt, jetzt um 1.30 Uhr in der Nacht? Und Christian sagt, jetzt zieh dich an.
Hashtag Patriarch.
Ich erwarte Loyalität. Dann sind wir tags in der Praxis, nach dieser Nacht wahrscheinlich, und Christian kriegt einen Anruf und der Test, welchen auch immer er gemacht hat, war positiv. Und er ruft Nora zu sich und sagt, es gibt gute Neuigkeiten. Er hat sich gefragt, warum bei ihrem Vater die Aussetzer so plötzlich kamen. Denn bei Alzheimer ist es ein viel längerer Prozess. Und hat sich auch gefragt, was mit den Darmbeschwerden ist. Und er hat auf Morbus Whipple getestet. Und der Test war positiv. Und Morbus Whipple ist selten, hat ähnliche Symptome wie Alzheimer, aber ist eine Erkrankung des Dünndarms und der Prozess ist zu stoppen. Also er ist heilbar. Und sie gehen los, um Friedrich zu finden. Und Friedrich ist beim Grab von Anneliese Mattes, geborene Stork. Und jetzt kommen wir zurück zur Familienkonstellation der Familie.
Denn, ja.
Ich weiß nicht, ob du meinen Fall jetzt schon merkst. Also, ja. Winnie Böwe spielt eine Rolle namens Nora Mann. Diese Rolle haben wir auch schon sehr lange gesehen, seit Staffel 2. Sie hieß immer Nora Mann. Ihr Mann heißt Markus Mann. Ihre Mutter, in der Folge, wo sie auftaucht, heißt Sabine Mann. Hier heißt ihre Mutter auf einmal Anneliese Mattes, geborene Stork. Nicht mehr Sabine Mann, wie die Mutter in der Folge hieß, davor, in der anderen Folge.
Ja.
So, das bedeutet, man hat jetzt hier offenbar rückwirkend Noras Namen, Mädchennamen, in Mattes geändert. Dann hat sie einen Markus Mann geheiratet und heißt jetzt Nora Mann. Aber das ergibt ja gar keinen, also das ist überhaupt nicht passend mit der anderen Folge, die wir gesehen haben.
Ich überlege gerade, ob ich jetzt versuchen könnte, so eine Verteidigungslinie zu erzeugen.
Also ich glaube, ich habe mich noch nicht klar genug ausgedrückt. Ich merke so, dass ich selber nicht verstehe, was ich hier rede. Noras Mutter heißt Mattes, geborene Stork. Nora Mattes hat einen Herrn Markus Mann geheiratet. Also Nora Mattes, als sie noch Nora Mattes hieß, hat einen Herrn Markus Mann geheiratet und heißt deshalb Mann. Wir haben aber Nora Mann schon lange gesehen, bevor sie geheiratet hat, als Christian kommentiert hat, dass sie Single ist. Und da hieß sie auch schon Mann. Und ihre Mutter tauchte auf und hieß Sabine Mann.
Wir haben es hier mit der einmaligen Konstruktion zu tun, dass eine Person auch den Namen der Mutter vor eigener Hochzeit geändert. Es gibt keine. Ja, es ist unlogisch. Martin, ich gebe dir recht, Anklage ist zuzustimmen.
Ich möchte diesen Moment auszeichnen mit dem aufblasbaren Swimmingpool, weil das ist, wie kann sowas passieren? Wie kann man vergessen, dass wir schon mal die Rolle gesehen haben von Noras Mutter? Also ist mir völlig schleierhaft, wie sowas passieren kann. Das ist ein paar Staffeln her, ja gut, aber ich meine, hallo?
Ja, dafür gibt es eine Redaktion, ne,
Ja.
die sozusagen sagt, okay, das ist die Konsistenz der Figur, also die Entwicklung,
Man hat
ja.
das offenbar völlig vergessen, dass man schon mal Noras Mutter hat auftauchen lassen und dass sie Sabine Mann hieß und dass Nora Mann nicht Nora Mann heißt, weil sie einen Herrn Mann geheiratet hat, sondern sie hieß von Anfang an Nora Mann.
Ja.
Ein aufblasbares Swimmingpool!
So, aber das ist eigentlich nicht der, das, worauf es in der Szene geht.
Nee, du willst jetzt sagen, das ist aber nicht die eigentliche Unlogik, sondern die eigentliche. Nein, Quatsch.
Also Friedrich ist beim Grab von Anneliese Mattes, geborene Stork, meint, er kommt jetzt zu ihr, er wird alles vergessen, das ist doch kein Leben und das hat keinen Sinn, legt Blumen am Grab ab und einen Brief an seine Tochter. Und Christian und Nora kommen zur Wohnung, Friedrich ist nicht da, Markus hat ihn nicht gesehen. Nora fragt, was ist, wenn er sich was antut? Er will uns nicht zur Last fallen, hat er gesagt, und ist bestimmt beim Friedhof in Erfurt. Und sie fahren los. Friedrich redet mit dem Grab, er hat ein schönes Leben gehabt, es gibt keinen Grund zu klagen, aber man muss wissen, wann Schluss ist. Und er hat Tabletten dabei, die er jetzt einwerfen will. Und Christian und Nora rennen über den Friedhof, fangen ihn ab. Er sagt, er will allein sein, er will nicht darüber reden. Und Christian erklärt ihm, er hat keinen Alzheimer. Friedrich meint, aber er weiß doch was, er weiß doch am besten, wie es ihm geht. Das ist manchmal lustig, dass die Patienten von Familie Dr. Kleist, wenn Christian sagt, sie haben was, dann sagen sie, nee, ich hab nichts. Und wenn Christian jetzt hier sagt, sie haben keinen Alzheimer, sagt Friedrich, doch, doch, ich weiß doch am besten, was ich habe.
Ja, das ist wirklich eine krassische,
Eine klassische.
genau. Eine krasse Umwandlung des klassischen Weges, den es da gibt, ja. Also Christian muss sich auf jeden Fall ein bisschen verarscht vorkommen irgendwann, ne?
Und ja, Christian erklärt, was er hat mit dieser Dünndarm-Geschichte und Friedrich meint, das ist doch ein schlechter Scherz. Aber nein, keiner lacht und Nora sagt, er soll jetzt mitkommen, sie brauchen ihn doch noch. Und später erklärt Christian nochmal ganz genau, dass sie eine Antibiotikatherapie machen, das wird ein bisschen dauern, aber man wird es in den Griff bekommen. Niemand hat seine Krankheit bemerkt, weil die Krankheit relativ selten ist. Vermutlich hat er sie vor 5 Jahren aus Mexiko mitgebracht. Und Christian verabschiedet sich. Markus fragt Friedrich, was macht er denn für Sachen? Und damit ist nicht gemeint, was er für eine Krankheit hat, sondern dass er da diesen kleinen Selbstmordversuch hatte. Und Friedrich sagt, er hat es mit der Angst zu tun bekommen. Aber Markus sagt, das kriegen wir schon hin. Und an der Wohnungstür umarmt Nora Christian zum Abschied und dankt für alles. Ja, und dann ist die letzte Szene, die Familie Kleist, die Reise nach Jerusalem im Garten spielt und Piwi zeigt Inge Bilder von Anke. Inge kommentiert, Donnerwetter. Und Christian macht Limo und Anna ist auch mit dabei und spielt auch mit. Anna fragt, es war eine anstrengende Woche, oder? Und Christian sagt, das kannst du laut sagen. Und das nächste Spiel ist Mensch, ärgere dich nicht. Und Christian reserviert Blau für sich. Und während sie alle anfangen zu spielen, sehen wir den Abspann.
Von Folge 61, die Sache mit der Liebe. Mir ist vorhin aufgefallen, Ich habe ja so gesagt, dass wieder so schöne Stimmung ist sozusagen, weil es Pivi besser geht, aber ich habe ja wirklich eine ganze Menge, also sozusagen die ganze Alzheimer-Geschichte. Jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, ist mir doch nochmal aufgefallen, ja, es steckt da auf jeden Fall natürlich auch eine Härte drin.
Ja, also mir hat das Happy End gefallen, weil, also dass es kein Alzheimer war, weil ich Alzheimer auch irgendwie extrem gruselig finde. Ja. Und dann froh war, dass es das nicht war. Und man stattdessen halt was hat, was man behandeln kann und dass man diese Familie nicht jetzt noch weiter zerstört. So, mit Parkinson-Mutter und dann vergessen, wie die Mutter geheißen hat. Und jetzt der Vater noch Alzheimer.
Ich frage mich ja, wie das, ich meine, früher hatte Familie Dr. Kleist in seinen Spitzenzeiten, glaube ich, wirklich ganz gute Quoten. Ich meine, dass sie so bei 5 Millionen lag. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. 4, 5 oder sowas. Müsste ich nochmal gucken. Mhm. Mich würde mal interessieren, da werden ja auf jeden Fall, und selbst wenn später so 1 Million oder so waren, da wird ja Leute gegeben haben, fürchte ich, die irgendwie in ihrem Verwandtschaftskreis Alzheimer oder sowas gerade als Thema hatten. Und wie viele Leute haben sich dann zum Beispiel bei sowas dann gefragt, ist es vielleicht Morbus Whipple oder sowas, weißt du? Also, die dann Hoffnung geschöpft haben oder so, ne? Kann doch voll gut sein, dass das so war. Ja. Ich meine, dass es doch Leute gibt, die auf jeden Fall so mit so Arztbesuchen und sowas, also mit diesen Arztserien auch irgendwie dann verbinden. Ich meine, da gibt es immer ein positives Ende. Vielleicht trifft das ja auch auf mich zu. So. Mm,
Das erinnert mich ein bisschen an Boston Legal, wo die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren, Danny Crane, auch irgendwann so Symptome zeigt und auch so ein bisschen entsprechende Diagnosen, Frühdiagnosen kriegt, von wegen, es könnte Alzheimer sein, und dann aber recherchiert, dass BSE auch ähnliche Frühsymptome hat, und er dann irgendwann ganz fest immer allen erzählt, ich hab BSE. So ganz stolz. So, und das ist dann eben so bis zum Ende der Serie nicht ganz klar, ob er ob er wirklich BSE hat oder ob er vielleicht doch Alzheimer hat.
Ja, okay. aber wird dann sozusagen, ich kenne die Serie Boston Legal nicht, deswegen wird es eher so humoristisch verarbeitet, oder?
Ja, also Boston Legal ist ja auch eine Anwaltsserie, aber sehr flippig und ausgeflippt. Also es ist schon, also es gibt Momente, die sind halt sehr albern und sehr überzogen in der Serie, aber es gibt dann eben auch Momente, wo sie so ein bisschen mit Emotionen spielt, und das ist halt immer so ein bisschen die Ambivalenz in dieser Serie, dass man halt immer so diese völlig abgedrehte Figur Danny Crane hat, die halt auch vor Gericht irgendwie völlig abgeht so. Und irgendwie Fehlprozesse absichtlich verursacht und so. Und dann eben im Geheimen hat man halt so die Lesart, dass da irgendjemand auch irgendwie mit sich selber nicht klarkommt und deswegen da irgendwie vielleicht ja irgendwas kompensiert oder so.
Ist, würdest du mir empfehlen, die Serie, oder?
Also kann man schon mal gucken. Es ist halt wirklich, also es ist halt Rockstar-Anwaltismus, sage ich mal. Ne? Also es ist halt wirklich, vermutlich hat es wenig zu tun mit realer Abbildung von irgendwelchen juristischen Prozessen. Es ist halt mehr so, ja, wie gesagt, so ein bisschen auf Spektakel inszeniert, aber es ist schon manchmal ganz lustig gewesen. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, in die Serie reinzukommen, weil ich so dachte, mein Gott, sind ja alles einfach nur Arschlöcher. So, jeder ist unsympathisch. Aber irgendwann ist man dann irgendwie doch gefesselt.
Okay. Na, wenn ich mal drauf stoße, dann schaue ich mal rein.
Ja. Also, um nochmal zurück zu dieser Folge zu kommen. Was mir auch gefallen hat, scheinbar geht es um Noras Mann am Anfang mit dieser Geschichte, mit dieser Beininfektion. Aber dann geht es in Wahrheit um den Vater, der eigentlich nur gekommen war, um zu helfen, Noras Mann zu entlasten. Also das fand ich im Grunde ganz gelungen, dass man am Anfang so dieses Szenario konstruiert, dass jemand kommen muss, um zu helfen, und demjenigen geht's dann schlecht, und der ist dann derjenige, der behandelt wird.
Ja.
Ja, genau. Ja. Es hat natürlich gleich 2 Leute abgehakt auf der Liste von Christian, dass er jetzt also Noras gesamte Familie eigentlich behandelt hat, also die Mutter, den Vater und ihren Mann.
Ja, das war.
Ja, genau wie in der anderen Folge ist allerdings schön, Winnie Böwe mal was anderes spielen zu sehen, als hier sind ihre Freundschaftsarmbänder und der nächste Patient wartet, sondern sie auch mal irgendwie so ein paar gehaltvollen Szenen zu sehen. Mhm. Das war in der Folge Zerreißprobe ja auch schon so.
Ja.
Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass man das vergessen hat, dass Noras Mutter schon mal dabei war und dass sie anders hieß und auch andere, also dass man eigentlich sogar Noras komplette Figur vergessen hat.
Mhm.
Und das in einer Folge, in der es um Erinnerungsverlust geht. Das ist schon fast zum Lachen. Also,
ja. Und auch wirklich eigentlich auch seltsam, dass der Schauspieler nicht aufgefallen ist. Oder vielleicht ist es denen aufgefallen, sie haben es irgendwie nicht durchbekommen oder irgendwie, weiß
ich
nicht.
Also ich glaube, in dem Moment, wo es der Schauspielerin auffällt, ist es einfach zu spät, weil sie wird jetzt nicht sagen, schreib bitte die komplette Folge um, das passt nicht. Am Set oder so, oder wenn sie den Text lernt.
Ja, bestimmt.
Ja. Und naja, gut, ich würde auch sagen, die Schauspielerin, der würde ich am ehesten zutrauen, dass sie vielleicht in der Zwischenzeit auch, ich glaube, die Folge war von 2009 oder so, dass sie in den 5 Jahren auch noch einige andere Dinge gemacht hat und nicht mehr genau weiß, wie das war mit der Mutter und dass die Anneliese hieß und so. Da würde ich am ehesten sagen, die trifft jetzt keine Schuld. Aber es gibt Leute, die sich für sowas, die dafür bezahlt werden, dass die Sachen konsistent sind oder konsequent sind und eine inhaltliche Einheitlichkeit haben. Ja. Und ich weiß ja auch, zumindest in kleinem Stil, wie penibel wir da manchmal im Synchron arbeiten müssen, dass da auch alles stimmt und da sind die Öffentlich-Rechtlichen mit die interessantesten Kunden, interessant in Anführungszeichen, und dass denen das passiert, dass die nicht mehr wissen, dass wenn die eigenen Serie schon mal eine Figur hatte und, also, ist einfach stümperhaft. Das ist einfach wirklich, es ist nichts, was diese Folge in sich nicht funktionieren lässt, aber ist einfach im Gesamtkontext der Serie, ärgert mich das wirklich sehr.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ja.
Okay, also fahren wir fort mit unserer Folge. Wir haben noch 1-2 Aufgaben zu erfüllen. Zum einen hast du denn in dieser Folge einen Sushi-Lushi-Dahlmann gefunden.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ja, ich habe 2 zur Auswahl gehabt und ich glaube, ich lasse den einen vom Haken, und zwar ist das der Ehemann von Nora Mann, weil er einen Satz sagt, den ich eigentlich ja gar nicht so ohne finde. Also beim ersten Mal, ich habe ihn mir dann aber vorhin nochmal kurz angeguckt, bevor wir angefangen haben, und da hat sich's ein bisschen relativiert, weil er will doch auf keinen Fall ins Krankenhaus und darf dann zu Hause bleiben. Und dann heißt es kurz, dass er das und das machen soll. Und dann sagt er, alles ist besser als Krankenhaus. Mhm. Und es klingt so ein bisschen so, als ob er sagen würde, ja gut, dann bleibe ich halt zu Hause, immer noch besser als Krankenhaus.
So, ja, was es steckt so ein bisschen drin, ja, Noras Pflege wird grausam sein, aber immer noch besser als Krankenhaus.
So. Genau, aber es ist so ein bisschen darauf bezogen, und das kann ich dann auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich muss dann eigenes gewisses medizinisches Programm absolvieren. Von daher lasse ich ihn, wie du so gerne sagst, vom Haken. Und wen ich wiederum nicht vom Haken lasse, ist Inge, die ja eigentlich wirklich eine sehr kleine Nebenrolle spielt. Ich glaube, 2 Szenen hat die. Mhm. Aber sie sagt einen Satz, der mir gar nicht gefällt. Und zwar sagt ja, Clara macht sich Vorwürfe, dass sie für diesen Streit gesorgt hat. Und dann sagt Inge was ich immer blöd finde, wenn man das gegenüber kleinen Kindern sagt. Oder also gegenüber Kindern sozusagen. Sowas darfst du gar nicht denken.
Oh, der Satz ist mir nicht aufgefallen, ja.
Und irgendwie finde ich, das ist so, du hast ja schon manchmal betont, also ich plane ja schon, Martin, dir bei einem unserer nächsten Treffen mal sozusagen, ich würde ja gerne mal eine kleine Liste abspielen von Dingen, die du hast. Ich würde dir die Kopfhörer wegziehen und die Haare wuscheln und so weiter. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber der Satz, das darfst du gar nicht denken, weiß ich nicht. Ein Kind denkt es nun mal und es, also dürfen darf es das sowieso.
Denkverbote,
aber,
ja.
Ja, so ein bisschen hat das sowas so, was du denkst, ist jetzt gerade schlecht und das ist nicht richtig. Und es ist schon in Ordnung, dass sie das denkt. Es ist halt nur, gibt gar keinen Grund dafür. So. Und da die Situation lieber anders erklären und sagen, ich weiß, was du denkst oder ich kann es mir vorstellen, was du meinst, aber ich erkläre dir mal, das hat nämlich damit zu tun, dass die beiden den Konflikt haben und sowas und du hast dich komplett richtig verhalten, bla bla, alles gut, so. Und nicht so jemandem sagen, das darfst du gar nicht denken.
Ja, es soll eine Floskel sein, aber wenn man die Floskel ernst nimmt, dann ist es eigentlich ja komisch. Ne? Denkverbot, ja. Wie gesagt, ja.
Genau.
Das erinnert mich an, ich sage den Namen jetzt bewusst, weil er allgemein genug ist, eine Physiklehrerin, die ich hatte, Frau Schulz.
Du kennst sie,
glaube ich, noch.
Nicht wirklich, ich hatte nie bei der. Ja.
Und es war, glaube ich, 9. Klasse und es war ein warmer Tag. Und Dann gab es, bei uns gab es selten hitzefrei, bei uns gab es manchmal Kurzstunden in der Hitze. Stimmt, also dass dann nicht eine 45-Minuten-Stunde, sondern eine 30-Minuten-Stunde war. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir nach Kurzstunden gefragt haben oder nach hitzefrei. Aber es war so, Frau Schulz betrat den Raum. Vielleicht kennst du die Geschichte auch. Und einer von unseren Schülern fragte so, Frau Schulz, kriegen wir heute hitzefrei? Und sie stellte sich vorne hin, ich übertreibe nicht, sie stellte sich vorne hin, so mit der linken Schulter in den Klassenraum so ein bisschen, guckte so zur Seite, stützte von innen und sagte, ihr habt nicht einmal das Recht, danach zu fragen.
Doch, die Geschichte kenne ich, die hast du mal erzählt. Ja, sehr, sehr schön.
Also, das darfst du gar nicht denken.
Ja. Die Geschichte hat mir damals schon gefallen, ja.
Ja. Inge, für dich der zweite Dahlmann erst über die Jahre. Okay. Mein Dahlmann geht an Clara. Und zwar für diese Verkupplungsaktion tatsächlich. Ach, krass. Weil okay. Einerseits finde ich es halt lustig, in dem Moment, wo sie sagt, sie will sich nicht einmischen, aber dann genau das Gegenteil macht, ist eigentlich der Moment für mich der entscheidende, wo ich schon entschieden habe, sie kriegt den Dahlmann. Mhm. Weil es ja einfach wirklich, also ja, ich will mich nicht einmischen, aber ich rufe mal beide an, dass sie zu einem Punkt kommen sollen und dann bin ich da aber nicht, obwohl ich ihnen gesagt habe, ich bin da, anstattdessen mache ich für die ein Picknick und so weiter. Aber ich will mich nicht einmischen. So, Bullshit. Ja. Und einfach generell finde ich es einfach albern, dass man so denkt, der Streit wird gelöst, weil sich die beiden mal eben zufällig treffen.
Ja. Ja, und da ist mittlerweile, also ähnlich wie in der Juristerei mit sozusagen, dass man noch, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen, schuldunfähig ist, genau, aufgrund mangelnder Verstandesreife sozusagen, kann man die Kinder hier noch lange, sind sie halt sozusagen Kinder, aber Clara kommt sozusagen länger, mehr auch in eigene Verantwortung und spürt es jetzt auch aufgrund dieses Dahlmanns.
Ja, und ich meine, Dahlmann, Clara ist mittlerweile ja auch auf dem Gymnasium, also die ist jetzt kein kleines Kind mehr.
Ja.
Und ja, ja hat ja auch halt schon lustig. Politische Meinungen, also sie ist schon...
Das ist wahr, ja. Genau. Ja, es ist halt lustig, dass sie glaubt, dass ihr Vater und seine neue Freundin, die übereinander arbeiten, also eine Etage voneinander entfernt, dass die sich einfach mal wieder sehen müssen.
Genau, also es ist einfach unlogisch und generell ist dann eben auch die Szene leider blöd, weil nichts geklärt wird. Also das ist dann noch das i-Tüpfelchen, was jetzt nichts mit ihr zu tun hat, aber...
Hast du schon mal überlegt, generell zwei Leute fremd zu verabreden?
Ich müsste es mal machen, ne, dass ich einen anrufe und sage, ich bin morgen da und da und dann einen anderen sage, ich bin morgen da und da, aber dann selber nicht hingehe. Ne?
Ja, genau. Kannst du das nicht in der, ich meine, es wird doch in der Fußballbranche bei Spielerberatern öfter mal gemacht, dass man einfach anruft, also man kennt niemanden und ich rufe dann bei Schalke 04 an und sage, habt ihr Interesse an dem und dem Spieler, der würde voll gerne zu euch kommen und wenn sie sagen, ja, dann interessiert es uns, rufen sie bei einem Spieler an und sagen, ja, übrigens, Schalke ist interessiert an dir und versuchen das so zu verkümmern. Vielleicht kannst du es ja auch in der Synchronbranche mal so machen.
Ist nicht ganz, also nicht ganz so extrem vielleicht im Synchron, aber ich meine, es ist für mich natürlich auch, ich muss ja auch immer zwei Herren dienen sozusagen. Also ich muss einerseits dem Regisseur zuarbeiten, dass ich eine Besetzung vielleicht mache, die eher gut findet und muss gleichzeitig parallel schon checken, ob der Sprecher überhaupt Zeit hätte. Weil es gibt nichts Blöderes, als wenn man irgendwie sagt, wie wäre denn der? Und der Regisseur sagt, ja geil. Und dann rufe ich an, ah, der kann nicht.
Ja, stimmt.
Gar nicht aber andersrum ist es auch scheiße, wenn du den Sprecher anrufst und sagst, hey, hättest du Zeit? Und er so, ja, ich habe voll viel Zeit und Bock, wollen wir morgen gleich festmachen? Und dann fragst du den Regisseur und der sagt, nee, den finde ich doof.
So. Und wie machst du es dann?
Also ich versuche es tatsächlich immer offen mit Kommunikation von wegen, lass uns mal überlegen, wer es machen könnte. Ich hätte diese und jene Ideen, alle ohne Gewähr, ob die dann wirklich können. So, also dass ich mehrere Leute vorschlage und dann hinterher gucke, ob die denn Zeit haben. Aber ja, manchmal ist es auch andersrum, dass ich vielleicht mal sage, hey, ich habe hier vielleicht eine Rolle, wäre jetzt so meine Idee, hättest du Zeit, aber ich muss es noch mit dem Regisseur besprechen. So. Aber das ist halt wirklich, eine Zeit lang war das tatsächlich für mich so eine der Herausforderungen, wie kriege ich das jetzt sauber kommuniziert mit allen Leuten, dass nicht hinterher einer sagt, der wollte mich nicht oder so.
Ja, stimmt.
Ja, also. Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 10 der 5. Staffel Ängste. Und in Ängste geht es um Folgendes. Peavy ist schwer in Anke verliebt, doch das junge Glück währt nicht lange. Bei einem Badeausflug bekommt Anke plötzlich Bauchkrämpfe. Peavy bringt sie sofort zu seinem Vater in die Praxis. Da Anke für ein Praktikum für längere Zeit in Afrika war, hält Christian zunächst Malaria für die Ursache. Also es wird auch Anke sofort wieder behandelt von...
Ja, genau, das nächste Kreuzchen.
Aber es ist interessant, hier in der Folge hat sie gesagt, sie war in Rio, sie fährt demnächst nach Portugal und sie war offenbar auch schon in Afrika. Also sie ist ganz schön rumgekommen in ihrem jungen Leben.
Ja, das stimmt, das ist wahr.
Na,
na gut, aber warten wir mal ab, was passiert.
Und was der Satz hält... zunächst Malaria für die Ursache aussagt. Also zunächst deutet er darauf hin, dass es nicht Malaria ist. Da wird doch nicht schon wieder das nächste Kind für Peavy sich andeuten.
Ach so, das aber, okay.
Das Wer entstanden weiß. Ist bei dem zaghaften Kuss im Mondschein unter dem Baum.
Ja, warten wir es ab.
Okay, du weißt ja manchmal schon, du hast ja jetzt schon...
Ja, aber jetzt kommen wir in diesen Bereich. Also das noch nicht. Folge 70 ist die erste, die ich geguckt habe. Das ist meine Einstiegsfolge damals gewesen. Ja.
Gut, genau. Dann würde ich sagen, wir haben erfolgreich eine Folge besprochen, die doch relativ interessant war. Ja. Und sehen uns dann nächste Woche wieder zur Folge Ängste. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit diesem Episodentitel noch einen lustigen letzten Satz zu sagen, der diesen Episodentitel einbettet in ein cleveres Wortspiel.
Wenn du das so ankündigst von 0 auf 100, da habe ich ja Ängste, jetzt was Falsches zu sagen.
Sehr gut.
Ich hätte übrigens gedacht, dass dieser Titel schon mal vergeben wurde, dass man jetzt, also die Titel sind ja durchaus allgemein, die haben ja keine Namen irgendwie, wo es dann so da heißt, irgendwie Johannesängste oder irgendwie sowas. So, also es sind ja immer allgemeine Gefühle oder irgendwie so. Hätte ich gedacht, dass das schon mal vergeben wird. Nein.
Ich glaube nicht.
Genau, doppelt wird es ja nicht vergeben. Ich weiß es nicht. Also mir fällt gar nichts Gutes ein. Fällt dir was ein?
Na, ich hoffe, dass auch wenn wir jetzt 7 Tage nicht zu hören sind, keiner Ängste hat, dass wir aufhören mit dem Podcast. Wir machen weiter, auch nächste Woche sind wir für euch da. Keine Ängste bitte und ja, Konsti, auch dir keine Ängste, dass irgendwas passieren könnte. Ich habe keinen Morbus Wippel. Und,
alles klar. Dann, genau, bis in 7 Tagen. Tschüss.
Tschüss. Die Abmoderation wird manchmal auch etwas wilder, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Ich dachte ja, lies mal ganz kurz diese Vorschau für die nächste Folge vor. Das junge Glück.
Währt nicht lange.
Denn
bei einem Badeausflug bekommt Anke plötzlich Bauchkrämpfe.
Es klang für mich so, dachte ich kurz, bei einem Badeausflug kommt Anke ums Leben. Es klang so ein bisschen so, es währt nicht lange, weißt du? Also, ich meine, nur weil ich würde jetzt auch nicht sagen, das junge Glück währt nicht lange, kann ja nur passieren, wenn jemand stirbt oder wenn das Glück währt deswegen nicht, weil jemand sich trennt, aber niemand würde sagen, bei einem Badeausflug trennt sie sich. So, das wäre irgendwie unlogisch. Und dann dachte ich, könnte es eigentlich jetzt nur so kommen.
Also, das junge Glück währt nicht lange soll wahrscheinlich heißen, dass. Das Glück gestört wird durch die Krankheit, die sie eventuell hat.
Yeah.
Aber das ist halt irgendwie komisch, ne? Dass das junge Glück nicht lange währt, sagt eigentlich was anderes aus, als dass da ist zwar irgendwie so ein bisschen Krankheit im Wege oder so.
Also wenn mir jemand später sagen würde, und dann habe ich mit 20 jemanden kennengelernt, aber dieses junge Glück, das hat nicht lange gewährt. Sie hatte dann eine Krankheit. So, dann würde ich sagen, ja.
Habe ich Schluss gemacht, genau.
Ja, also irgendwie irgendwas ein bisschen so übertrieben, aber gut.